in den Ozeanen befindlicher Müll besteht letztendlich zum größten Teil aus Plastik. Im nordwestlichen Mittelmeer kommen dann laut dem Bundesumweltamt auf 2 Planktontierchen ein Mikroplastikteilchen.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Weltweit werden pro Jahr etwa 20 Milliarden Zahnpastatuben hergestellt. Genug Plastiktuben, um den Globus 133 Mal zu umhüllen. Allein auf die USA, das Vereinigte Königreich und Deutschland entfallen 1,7 Milliarden Tuben, von denen die meisten in unseren Flüssen, Ozeanen oder auf Mülldeponien landen. Es dauert etwa 500 Jahre, bis eine einzelne Zahnpastatube biologisch abgebaut ist. Grund genug, das Ganze mal neu zu überdenken. Norbert Meinecke ist Co-Founder der Firma Natch Labs, eine Firma, die sich vorgenommen hat, die Mundpflege zu revolutionieren und in ein neues Zeitalter zu überführen. Ohne Plastik, natürlich und nachhaltig. Warum das wichtig ist, erzählt er uns heute. Herzlich willkommen, Norbert Meinecke.
Hallo Nils, es ist mir eine Freude, heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, genau genommen sitzen wir ja hier bei dir. Insofern danke für die Einladung, dass ich hier bei dir sein darf.
Bei Ingwertee und Kräutertapete, ja.
Ja. Lieber Norbert, lass uns doch mal im Grunde um außen anfangen. Ich habe ja schon über die Zahnpasta-Verpackung gesprochen. Aber grundsätzlich, warum sind Plastik-Zahnpastatuben schlecht?
Gut, das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist es, sagen wir mal, es gibt so die drei Themen, die dahinter stecken. Ja, einerseits ist es die Wiederverwendbarkeit. Plastiktuben, Zahnpasta-Plastiktuben sind in dem Sinne nicht wiederverwendbar. Sie werden einmal quasi im Gebrauch und dann landen sie im Müll. Ja, was dazu auch nochmal zu wissen ist, dass im Durchschnitt ca. 14% von Zahnpasta in der Tube zurückbleibt. Was dann zusätzlich zu dem Plastik auch nochmal eine weitere, sagen wir mal, Schadstoffbelastung quasi in der Umwelt letztendlich auch darstellt.
14%? Das ist echt ganz schön viel.
Genau. Es gibt natürlich die Leute, die letztendlich extrem penibel die Zahnpastatuben ausdrücken. Dafür gibt es dann ja auch so kleine Werkzeuge.
Dazu gibt es ganze Scheidungen zu dem Thema, wenn jemand falsch die Zahnpasta ausdrückt. Also auch mal von hinten oder in der Mitte ausdrücken. Da sind schon Ehen dran kaputt gegangen.
Ganz genau. Das Problem ist halt nur, das sind die wenigsten, die das machen. Ja, und dementsprechend ist
vielleicht
es
besser für die Scheidungsrate, aber ja.
Also im Grunde genommen ist es dann die Bequemlichkeit der Menschen, die letztendlich dann doch wieder die Zahnpastatube so weit nutzen, wie sie wollen, und dann landet sie letztendlich im Müll. Ja. Ein weiteres Thema dazu ist natürlich dann, wie wirkt sich Plastik letztendlich auf den Körper aus, beziehungsweise auf die Inhaltsstoffe. Und zwar da letztendlich werden, also Plastik oder Plastiktuben, Plastik im Generellen, ist verändert sich über die Zeit. Ja, es verändert sich zum Beispiel, wenn Sonneneinstrahlung kommt, wenn der Inhalt zu lange letztendlich drin ist, hat das eine Wirkung auf den Inhalt. Ja, das bedeutet dann zum Beispiel, dass letztendlich Chemikalien freigesetzt werden, die eine hormonelle Wirkung letztendlich auch darstellen können.
Und kann ich an dieser Seite einen Querverweis geben auf die Folge 100, ich glaube 41, das Thema Hormonwirksamkeit von Mikroplastik, also das macht dick de facto.
Wenn es nur das wäre, ja.
Ja.
Und dann kommen wir halt zum dritten Thema. Das ist das Thema die Abbaubarkeit. Ne? Du hast es vorhin eingangs ja schon gesagt. Ja? Es dauert circa 500 Jahre, bis eine Zahnpastatube letztendlich abgebaut ist. Und auf der Basis gelangt halt die 20 Milliarden Plastiktuben ist das eine, ne? Auf der anderen Seite hast du natürlich noch viel, viel, viel mehr Plastik letztendlich durch Daily Products, die wir jeden Tag benutzen, aber auch regelmäßige Produkte, die letztendlich in Plastik abgebaut bzw. angeboten werden. So, das landet im System des Recyclings auf der einen Seite, ja, aber wenn man mal außerhalb von Deutschland schaut, ist das Thema Recycling nicht wirklich ein großes Thema. Deswegen sagt man halt, weltweit werden nur circa 10% der Plastik-Zahnpastatuben, mal in unserem Kontext zu bleiben, werden letztendlich recycelt. Die anderen 90% landen entweder in der Müllpresse, in der Verbrennung oder einfach im Container und werden dann in irgendein dritte Weltland zum Beispiel verschickt, und dort ist es dann letztendlich entweder die Mülldeponie Deponie, wo das Zeug einfach dann steht, bleibt und verrottet. Oder es wird dort dann letztendlich unter anderen Bedingungen als jetzt hier zum Beispiel verbrannt, ja, nämlich unter freiem Himmel, und die Schlacke und die Reststoffe, die letztendlich dabei dann übrig bleiben, sowohl als auch hier in Deutschland, ja, das ist letztendlich hochtoxisch. Ja, und wird dann letztendlich quasi in einer Art Endlager dann entsorgt oder und bleibt auf Ewigkeiten toxisch. Das ist der Unterschied zum Beispiel, um mal dieses Beispiel zu nehmen, zu Atommüll.
Ich finde es ja generell, muss man sich ja wirklich überlegen, was sich da unsere Vorfahren, klingt jetzt so weit weg, aber was sich da im Grunde genommen eigentlich ein, zwei Generationen vor uns mal dabei gedacht haben, ein Wegwerfprodukt zu produzieren, das länger lebt als jeder Mensch, also fünf bis achtmal so lang wie jeder Mensch. Also das ist ja eigentlich wirklich total absurd. Und gerade das, was du sagst, auch in anderen Ländern, ich finde, man muss da gar nicht so weit reisen, weil ich zum Beispiel gehe ja eigentlich fast überall, wo ich immer hinreise, dann auch irgendwie da mal joggen. Und gerade wenn man dann da mal so ein bisschen auch so auf Waldwegen oder auf irgendwelchen anderen Pfaden, nicht an der Hauptstraße, aber auch an der Hauptstraße so unterwegs ist, wie viele Leute da wirklich Müll einfach am Straßenrand oder am Wegrand entsorgen und wirklich nicht so, was man denken würde, naja, jetzt hatte ja mal jemand meine Beefy gegessen und dann irgendwie so die Packungen da weggeworfen. Nein, da sind ja die absurdesten Sachen, die du da findest. Genau, also das ist für mich immer wieder ein Rätsel, wo man denkt, warum, nehmen wir mal das Thema Zahnpastatuben, habe ich auch schon gesehen, warum schmeißt jemand hier irgendwo mitten in der Walachei eine Zahnpastatube hin? Also was ist denn da für ein Film vorher dann abgelaufen?
Camper.
Valid point.
Ja. Letztendlich hast du halt da, ich meine, du brauchst in der Regel, ne, bist du dann halt als Camper oder auf Reisen, wie auch immer, nimmst du dann, was eigentlich noch viel schlimmer ist, nimmst du die kleine Mini-Zahnpastatube mit, ja, was dann natürlich noch einen schnelleren Durchlauf hat letztendlich und Bingo. Und das landet dann im Grunde genommen halt, mal schnell weggeworfen dann im Gras oder am Wegesrand oder in der Mülltonne, dann hast du die intelligenten Krähen oder Elstern und so weiter, die dann natürlich wunderbar dieses ganze Zeug aus den Mülltonnen auch nochmal rausklauben und dann eben drumherum verteilen, weil da könnte ja nochmal was zu essen drin sein.
Da sind ja noch 14% Zahnpasta drin, was glaubst du, was für strahlenweise Zehen die Elstern haben?
Genau, der weiße Schnabel. Und so geht es dann halt los in dem Kreislauf. Irgendwann landet es halt dann im Wasser, verteilt oder beziehungsweise löst sich langsam auf. 500 Jahre hast du ja vorhin schon genannt. Und diese Mikropartikel, die starten dann natürlich letztendlich diesen Prozess, dass kleinere Fische oder Plankton zum Beispiel zum Beispiel hier nochmal eine kleine Zahl, ja, und zwar in den Ozeanen befindlicher Müll besteht letztendlich zum größten Teil aus Plastik. Im nordwestlichen Mittelmeer kommen dann laut dem Bundesumweltamt auf zwei Planktontierchen ein Mikroplastikteilchen. So, nur mal so, um so eine Dimension letztendlich zu bringen. Was dann natürlich wieder bedeutet, dass die Planktontierchen gefressen werden von kleineren Fischen. Die kleineren Fische werden von den größeren Fischen gefressen. Und wir kriegen dann den Fisch auf den Teller. So, und so gelangt es dann wieder in den Körper und tut sein.
Das macht mich total nervös, wenn du jetzt hier die ganze Zeit von den Fischen redest, die wir essen, und hinter dir eine Fischtapete ist. Aber das können ja zum Glück unsere HörerInnen nicht sehen. Das, was sich wahrscheinlich aber unsere HörerInnen jetzt fragen, ist, was macht ihr denn anders?
Letztendlich haben wir uns angeschaut, was muss Zahnpasta machen und was ist die Aufgabe von Zahnpasta, und da gibt es letztendlich verschiedene Themen. Auf der einen Seite muss es die Zähne sauber machen. Ja, es muss die Zähne remineralisieren, es muss die Zähne es muss gut schmecken, ja, und letztendlich eine gute nachhaltige Sauberkeit für die Mundhygiene schaffen, ja. Und es geht da nicht nur um die Zähne, sondern es geht um den gesamten Mundflora, und die letztendlich gilt es zu so stark wie möglich zu beschützen, weil das ist letztendlich das Einfalltor für Bakterien, Feinstaub, und Co., ja, was, wo wir letztendlich tagtäglich letztendlich ausgesetzt sind.
Ja, nicht nur das. Also man muss ja auch sagen, das haben wir auch mal in einer anderen Folge gesprochen über das Mikrobiom oder über die Darmflora, dass das zweitgrößte Mikrobiom, also die zweitgrößte Bakterienzusammensetzung im positiven Sinne, die Bakterien, die uns helfen, ja im Mund sitzt. Also richtig. Nach dem Darm haben wir eben halt auch ein Mikrobiom im Mund, was uns wahnsinnig hilft, eben halt auch für den gesundheitlichen Prozess. Auch das gilt es zu schützen.
Ach, spannend, mit Experten zu sprechen. Ja, genau so ist es, ja. Und wo setzen wir denn letztendlich an, ja? Und diese Schwächen, die in der Zahnpastaindustrie letztendlich stattfinden, das heißt einerseits Plastik, andererseits die Plastiktube, hat auch gleichzeitig den Ansatz, dass Zahnpasta letztendlich zum großen Teil auch aus Wasser besteht, ja? Man braucht das Wasser aber nicht, weil das Wasser in der Plastiktube benötigt dann halt auch wieder diese Inhaltsstoffe, die dann das Wasser konserviert oder die Zahnpasta an sich konservierbar macht. Dann brauchst du zum Beispiel die Verdickungsmittel, du brauchst die Schleifstoffe und so weiter und vor allem halt auch die Verlängerungsstoffe, dass letztendlich in 2 Jahren halt das ganze Zahnpasta immer noch ganz gut aussieht und halt in irgendeiner Form auch schmeckt. Und darauf wollen wir halt verzichten. Und dann haben wir uns quasi den Zahnpastamarkt angeschaut und mit meinem Partner zusammen, Heber, und er ist letztendlich dann auch der Alchemist bei uns, der halt angefangen hat, was braucht man für Elemente letztendlich bei uns in unserer Zahnpasta, die letztendlich das macht, was Zahnpasta machen soll. Also wie vorhin gesagt, remineralisieren, es muss gut schäumen, ja, weil das ist immer noch so ein psychologisches Thema bei den Menschen. Wenn es nicht schäumt, macht es nicht sauber.
Dazu eine kleine Anekdote, ich habe früher mal für Miele gearbeitet, für die Waschmaschinen, und bei Miele war es auch so, es gibt gar keine Notwendigkeit mehr, dass am Anfang Wasser über das Fenster läuft, was man da ja mal hat. Ja. Aber sie haben dann mal irgendwann das auch abgeschafft, was auch Wasser sparen würde. Aber dann haben die Leute mal angerufen und haben gesagt, ihre Maschine funktioniert nicht mehr. Das heißt also, muss ich immer so lachen. Jedes Mal, wenn ich die Waschmaschine anstelle und immer bei meiner Miele-Waschmaschine immer auch sehe, wie das Wasser über die Fenster läuft, denke ich immer so, das haben die nur für uns idiotischen Kunden gemacht. Da gibt es gar keinen Grund mehr für. Aber ist es bei der Zahnpasta genauso? Muss die nicht schäumen?
Nee, eigentlich muss sie nicht schäumen. Ja, aber wie gesagt, es gibt halt Zahnpasta-Tabletten im Markt. Ja, und das wir sind nicht diejenigen, die es erfunden haben, aber wir haben halt die Schwächen der Zahnpasta-Tabs ausgeglichen.
Du hast jetzt ja schon total gespoilert. Ich glaube, du hast an keiner Stelle bisher gesagt, dass euer Produkt in Tablettenform ist.
Das stimmt. Danke.
Ach, Mensch, aber dafür hast du es gemacht. Jetzt ist es draußen.
und da kommen wir jetzt dazu. Letztendlich versuchen wir letztendlich die Grundbestandteile beziehungsweise das, was Zahnpasta machen muss, so einfach und convenient wie möglich zu haben. Ja, der Vorteil ist, wie du es gerade gesagt hast, unsere Tabs sind unsere Zahnpasta ist in Tablettenform, was bedeutet, wir können ohne Wasser produzieren. Ja, ohne Wasser bedeutet da natürlich auch, es sind hauptsächlich Pulver, die wir benutzen, und ätherische Öle. Ja, und diese Kombination wird dann halt in einen Tab gepresst. Und der Vorteil aus diesem Tab ist, du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie viel Zahnpasta du benutzt. Ja, weil das ist immer die perfekte Größe. Der Tab benötigt kein Wasser, und das ist halt auch so ein Trugschluss. Du brauchst beim Zähneputzen eigentlich kein Wasser. Also du musst jetzt im Grunde genommen deine Zahnbürste nicht nass machen. Und vor allem halt bei unseren Tabs ist es noch viel, viel stärker zum Thema Schäumen zum Beispiel. Wenn du den Tab einfach in den Mund nimmst, wir kommen ja auch gleich nochmal zu dem Thema, wie benutzt du es, ja, aber wenn du quasi durch den Speichel hast du so viel Flüssigkeit im Mund, was völlig ausreicht, dass du letztendlich ohne eine feuchte oder nasse Wasser Zahnbürste putzen kannst.
Interessant, weil bei mir ist es wirklich so, aber es ist auch wahrscheinlich alles Macht der Gewohnheit, dass wenn ich manchmal, kommt nicht so oft vor, aber vergesse, weil ich vielleicht abgelenkt bin, dann ich mache immer Zahnpasta auf meine Zahnbürste drauf und dann anschließend halte ich es unter den Wasserhahn und dann fange ich an zu putzen. Wenn ich das manchmal vergesse, es unter den Wasserhahn zu halten, das ist wirklich für mich also das Schlimmste, ehrlich gesagt, weil dann ist ja meistens dann auch immer schon dann die Zahnpasta auf den Zähnen, das heißt, man kann dann auch nicht mehr es nachholen, und ich hasse es. Also das ist für mich wirklich etwas, was, aber es ist wahrscheinlich alles in der Macht der Gewohnheit. Da sind wir wieder bei der Miele-Waschmaschine und dem Wasser, was drüber läuft.
Ganz genau. Das Schöne ist aber, das ist dieser Überraschungseffekt auch, dass die Tablette im herkömmlichen Sinne, wenn man mal so an andere Tabs halt denkt, das ist, fühlt sich sehr ein bisschen aspirinmäßig an. Ja, manche Leute sagen auch, das ist wie, also wenn man auf Kreide beißt. Ja, und deswegen sind halt Tabs jetzt als solches, so wie man sie kennt im Markt, jetzt nicht unbedingt diejenigen, die jetzt zu einem längerfristigen Nutzung dann führen. Ja, und das wollten wir halt ausgleichen. So, und dementsprechend hast du halt diese Tabs, die wir halt machen, haben eine schöne Schäumung und es geht auch relativ schnell los. Ja, du hast halt nach dem Draufbeißen fängst du dann im Grunde genommen direkt an, das Gefühl zu haben, jetzt kann ich losputzen. Es formt sich quasi dann eine Paste im Mund, ja, aus dieser Pulvertablette. Und damit fängst du halt an zu putzen, ja. Und nach wenigen Sekunden merkst du dann schon, wie sich so dieser schöne Schaum letztendlich dann auch bildet. Und dann ist natürlich auch die große Frage, die wir sicherlich nachher noch beantworten werden, warum schäumt es denn eigentlich? Ne?
Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen, weil da bist du meiner Meinung nach noch nicht richtig drauf eingegangen, das Thema, wir haben ja eben über das Problem des Plastiks gesprochen. Das heißt also, kommen wir doch mal zu eurem Produkt zurück, da ist kein Plastik dabei.
Kein Plastik, richtig.
Das heißt, die Verpackung ist?
Aus Glas.
Ja.
Das war auch in der Entwicklungsphase ein relativ langer Prozess, ein Glas zu finden, was einerseits natürlich dunkel ist, ja, weil das quasi vom die Tabs vom Sonnenlicht letztendlich beschützt. Dann warum Glas? Weil es letztendlich es bleibt bestehen, so wie es ist. Ja, es gibt halt nichts ab, es verändert sich nicht. Es nennt sich inert, ja, was letztendlich dann halt genau dieses wichtige Element für ist, dass unsere Tabs so sind und so bleiben, wie sie hergestellt sind, ja, und das über die nächsten Jahre. Also es ist halt Pulver, ja, du kannst auch in 2 Jahren die Tabs immer noch aus der Flasche nehmen und es verändert sich nicht. Was dann halt auch ein weiteres Thema ist, wir haben einen Aluminiumdeckel, der zigfach wiederverwendbar oder recycelbar ist und die Herausforderung war im Grunde genommen in diesem Aluminiumdeckel sind dann, guckt selber mal alle rein, ja, diejenigen, die auch zuhören, in eure Deckel, da ist meistens immer ein Plastik-Inlay drin, ne, was letztendlich dann vor Auslaufen schützt und so weiter und so fort. Und da war uns letztendlich wichtig, ganz konsequent auch in diesem Bestandteil auf Plastik zu verzichten. Ja. Und da haben wir letztendlich dann so eine dünne Papierpappe gefunden, die letztendlich dann da quasi reingedrückt ist und dann halt den Verschluss so macht, dass es letztendlich luftdicht, mehr oder weniger luftdicht verschlossen ist. Und das reicht vollkommen aus, ne, weil die Tabs letztendlich ja aus Pulver bestehen, hast du keine Flüssigkeit, die irgendwie auslaufen kann. Also in unserem Fall ist es perfekt. Ja.
Ich finde das ganz interessant, weil als du mir das erste Mal erzählt hast, fand ich es ein bisschen nerdig zu sagen, naja, also komm, wir habt ja dann ja schon so viel Plastik reduziert, dann ist dieses kleine Plättchen jetzt irgendwie auch egal. Aber, und das habe ich auch in dem Gespräch mit dem Professor Frigo gelernt, dass ja jede Kontamination mit Plastik, also jede Berührung mit Plastik eines, in dem Sinne ist es jetzt nicht Lebensmittel, aber es ist zumindest etwas, was ich mir in den Mund stecke, ja auch dazu führt, dass auch da wieder dann Mikroplastik dran sein könnte. Das heißt, Richtig. Also es ist jetzt ja nicht nur der Umweltgedanke, sondern es ist ja wirklich, geht ja darum, dass die Tabletten gar nicht mit Plastik in Kontakt kommen. Und von daher ist es dann wirklich total konsequent, weil als du es mir das erste Mal erzählt hast, meinst du, das wäre so aufwendig gewesen, denkst du, naja, komm, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn da jetzt noch dieses kleine Plättchen da irgendwie aus Plastik gewesen wäre, aber jetzt, nachdem ich jetzt quasi gelernt habe, was Mikroplastik für einen schlechten Einfluss auf unseren Körper hat, wo ich sagen, doch, war es wert und ist ja nur konsequent.
Ganz genau, genau.
Ich habe aber gar keine Frage gestellt, insofern werde ich das jetzt einfach mal tun. Ihr sprecht auf eurer Website von den 7 Sünden der Zahnpaste. Ich wollte gerade sagen Todsünden, aber sterben tut ja zumindest keiner hoffentlich daran. Aber wollen wir mal auf die 7 Sünden eingehen?
Gerne. Ja, und da letztendlich ist es dann der großen Recherche letztendlich in den letzten 4 Jahren geschuldet, dass wir letztendlich gefunden oder gesehen haben, weltweit haben wir da die wichtigsten, größten Zahnpastamarken unter die Lupe genommen und im Grunde genommen sind daraus dann letztendlich die 7 Sünden rausgekommen. Ja, das sind nicht alle diese Inhaltsstoffe, die in Anführungsstrichen Schadstoffe sind, aber die, die am häufigsten eingesetzt sind. Ja, und da fängt es letztendlich für uns zum Beispiel an mit dem Thema Fluorid.
Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com/karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Fluorid. Dabei kennt man das doch eigentlich aus der Werbung, dass man da sagen muss, hey, ich erinnere das noch immer so, da war doch irgendwie eine Werbung, wo dann auf einmal dann immer so der Mann dann irgendwie aus dem Badezimmer rief, weil die Kinder die Zahnpasta immer benutzt, hey, die brauchen doch eine vernünftige Fluorid-Zahnpasta dann irgendwie so. Also da war ja Fluorid etwas, womit geworben wurde. Jetzt ja, ist es auf einmal auf der Sündenliste.
Selbstverständlich, ja. Und auch wenn du heutzutage zum Zahnarzt gehst, ja, das ist das Erste, was halt gesagt wird, was du in Zahnpasta brauchst, ist Fluorid, um letztendlich deine Zähne vor Karies zu schützen und wegen dem hohen Zuckerkonsum. Ja. Und zum Beispiel, wenn du da einfach das Thema Coca-Cola oder ne, Cola im Generellen halt nimmst, was einfach ein
extrem... Es gibt ja ganz viele Cola-Marken.
Cola-Marken, genau. Nennen wir sie mal nicht so explizit. Und durch dieses Zucker, auch natürlich Süßigkeiten etc., hast du einfach eine extrem hohe Belastung des Zahnschmelzes. Ne? Obwohl der Zahnschmelz eigentlich super, super stark ist, was auch wenige wissen vielleicht, ist, dass das nach dem Diamant der Zahnschmelz oder was letztendlich den Zahn beschützt, den mehr oder weniger zweithärtesten Grad an Material darstellt in der Welt. Ja?
Also es ist im natürlichen Vorkommen.
Im natürlichen Vorkommen, genau.
So. Krass.
Und aber da letztendlich durch Zucker und diese permanente Aggressivität von Nahrungsmitteln zum Beispiel, hast du da letztendlich dann diese Schädigung, was auch dazu führt zum Beispiel, dass den Zahnschmelz abzutragen ist zum Beispiel das Thema Mikroplastik in Zahnpasta oder auch zu harte Schleifstoffe. Das ist quasi der Abreibungswert, der RDA-Wert, auf den man achten sollte. Da gibt es auch Listen im Internet, wo man halt gucken kann, wie viel Abreibungswert zum Beispiel hat jetzt meine Zahnpasta, ob das jetzt...
Ne, die ist das jetzt schon eine neue Sünde?
Nee, ist keine neue Sünde, aber es ist letztendlich ein Element, was letztendlich dann wieder darauf abzielt, dass dein Zahnschmelz, ja, in Kombination mit dem Fluorid, ja, in dem Falle, quasi in irgendeiner Form geschützt werden muss, ja, und ja.
Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden, Entschuldigung, vielleicht habe ich unaufmerksam zugehört. Wenn du das gesagt, Fluorid wäre schlecht, dann hast du erklärt, dass der Zahnschmelz irgendwie geschützt werden muss und dass der Fluorid den Zahnschmelz schützt. Warum ist jetzt Fluorid schlecht?
Genau, weil es für den allgemeinen Körper nicht gut ist.
Ja, es ist für die Zähne gut, aber es ist für den Körper schlecht.
Es ist für die Zähne in Ordnung. Es ist eine Art Film, der quasi über die Zähne gelegt wird. Deswegen soll man auch regelmäßig, ne, jeden Tag damit putzen, morgens und abends. Und dementsprechend hast du halt diese Schutzfunktion für die Zähne. Das Problem halt dabei ist, dass es letztendlich, wenn du es schluckst, und Kinder zum Beispiel schlucken ca. 30%, wir Erwachsenen ca. 7% von Zahnpasta schlucken.
Boah, da werden jetzt unsere schwäbischen HörerInnen wirklich, glaube ich, spätestens nervös. Wenn die 14% in der Zahnpasta zurückbleibt und auch noch 30% davon von den Kindern verschluckt wird, dann reden wir jetzt ja wirklich darüber, dass da signifikant viel Zahnpasta nicht so eingesetzt wird, wie es eigentlich sein sollte.
Das ist auch noch ein Punkt. Ganz genau, ganz genau. Ja, und das ist letztendlich, und das kann man halt nachlesen, es gibt halt verschiedenste Studien dazu, die wir auch verlinkt haben auf unserer Webseite. Du kannst Magenprobleme bekommen, Zahnverfärbung, ja, kennen wir alle
früher. Fluorid macht Zahnverfärbung?
Ja, kennst du die weißen Flecken, die auf den Zähnen sind?
Achte ja,
mal drauf.
Ja.
Ja, Fluorid.
Okay.
Ja, und weiterhin sind es halt auch nochmal Themen, die zum Beispiel das Kognitive, die Beeinträchtigung des kognitiven Entwicklung schädigen können.
Wie, Fluorid
oder benachteiligen. So könnte man das vielleicht auch sagen, ja, aber das kann man auch gut nachlesen im Internet. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Verlinkungen zu Studien, die wir auf unserer Webseite haben.
Okay, gut, Punktfluorid habe ich, habe scheinbar noch nicht genug genommen, zumindest habe ich es jetzt verstanden.
Klopf.
Kommen wir mal zur zweiten Sünde.
Die zweite Sünde ist das Schäumen, das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Das ist das normalerweise, was in vielen Zahnpasten oder in den meisten Pasten und auch Shampoos und Waschmittel und so weiter drin ist, das SLS, also sogenanntes Sodium-Laurylsulfat. Und das ist halt hauptsächlich, es hat eigentlich keine Wirkung, ja, sondern letztendlich schäumt es. Ja, das ist, und umso mehr es schäumt, umso besser ist es. So glauben wir und so denken wir. Ja, ist aber letztendlich nicht notwendig.
Können wir ja vom Autowaschen
das. Kennen wir
schäumt es ja auch immer.
Genau. Ne? Und das reinigt dann natürlich auch, aber es hat letztendlich dann auch wieder Auswirkungen auf den Körper. Auch da wieder das Thema. Einerseits die Schleimhäute nehmen es auf, das Schlucken von SLS ist gelangt dann wieder in den Körper und dann hast du letztendlich kann es zu Geschwüren, zu im Mundraum zum Beispiel, zum Abschälen auch des Mundgewebes führen und so weiter. So. Und da hat man, wenn man auch mal ein bisschen drauf achtet, Aften, die ab und zu mal im Mund stattfinden, das kann zum Beispiel auch ein Ergebnis von SLS sein.
Ja. Wow.
Und da haben wir letztendlich aber auch eine Lösung gefunden, aber das erzählen wir gleich, wenn wir mit den 7 Sünden fertig sind.
Na gut, dann kommen wir doch zur Sünde Nummer 3.
Triclosan.
Wie bitte? Triclosan?
Triclosan.
Ja. Triclosan.
Triclosan heißt das gute Baby.
Das klingt und, so ein bisschen wie so ein japanischer Shogun oder irgendwie so.
Ja, der ist auch sehr ziemlich positiv besetzt ja eigentlich. Nee, aber Triclosan ist eine Art synthetisches Pestizid und hat letztendlich eine Art antibakterielle Eigenschaft. Ja, was letztendlich dazu führen soll, quasi, dass die schlechten Bakterien im Mund abgetötet werden. Und auf der anderen Seite hat es letztendlich aber auch wieder das Risiko von Allergien, von Asthma und so weiter. In der Europäischen Union wurde es 2010 schon verboten und mit die zum Beispiel in Lebensmitteln in Berührung kommen und die FDA in den USA, das ist halt die Organisation, die da letztendlich für Produktschutz oder beziehungsweise Inhaltsstoffe verantwortlich ist, verbot es in 2016 aus Seife und aus Shampoo, aber witzigerweise nicht aus Zahnpasta.
Interessant. Und das stecken wir uns immer noch in den Mund.
Ja.
Okay. Und schlucken es zu 7%, beziehungsweise 30% bei den gierigen Kindern.
Genau.
Okay. Triclosan. Okay, dann 4.
Titaniumdioxid.
Das klingt aber cool.
Ja, total. Und ist letztendlich eine synthetische oder anorganische Verbindung und gilt als Farbstoff. Ne? Also diese schönen Streifen, die wir auf der Zahnpasta haben, das Weiß, was letztendlich dann auch quasi die Zahnpasta ausmacht, ne? Damit die schön sauber und knackig aussieht und so weiter. Das sind natürlich dann halt die Themen.
Aber interessant, ich weiß noch genau, wie wir als Kinder das eingefordert haben, dass wir auch mal eine Zahnpasta mit Streifen haben wollen und dann am besten das ist ja auch die plastikmäßig größte Todsünde, ich sage jetzt nicht den Namen, aber so eine große Stehtube mit so einem Spender sozusagen. So.
Genau.
Ich meine, das ist ja wirklich, kommen ja locker 50 Gramm Plastik da irgendwie so auf so ein.
Ja, das ist Hartplastik, teilweise Weichplastik in Kombination. Also es ist eigentlich ein Killer fürs Recycling.
Und dann auch noch eine mehrfarbige Zahnpasta, die dann im Zweifelsfall wahrscheinlich dann auch wirklich alles andere als gut ist.
Ja, und du brauchst natürlich inhaltlich dann auch nochmal, um wieder auf das Plastik zu kommen. Du hast Hartplastik draußen und dann nochmal so eine Art Plastikbeutel, um letztendlich dieses Vakuum zu erzeugen, dass die Zahnpasta dann noch hochgepumpt wird. Ne? Wir kennen das ja von früher noch.
Gibt es die noch?
Ich, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht, okay. Ob es die noch gibt, aber ich würde jetzt mal sagen, ich gucke nach.
Muss ich immer wieder kaufen? Not.
Okay. Ja, das Titaniumdioxid, das ist dann zum Beispiel, hat dann wieder Auswirkungen zum Beispiel auf die Magen-Darm-Gesundheit, kann zu Entzündungen führen, aber auch DNA-Schäden verursachen, Tumorförderung und so weiter.
DNA-Schäden, okay, dann steigen wir jetzt in die Epigenetik sogar mit ein, alles klar. Dann kommen wir doch mal weiter zum 5.
Künstliche Süßstoffe.
Aspartam?
Bitte?
Aspartam?
Zum Beispiel, ja. Das sind da zum Beispiel dann wieder so Themen, die Darmkrankheiten oder Darmbakterien stören und so das Risiko für Diabetes letztendlich fördern.
Ja, einige mehr. Also es gibt, da gibt es sogar einen Präzedenzfall von der Toxologie aus Kiel, der mal öffentlich gesagt hat, dass Aspartam wahrscheinlich eins der giftigsten Dinge sind, die wir so regelmäßig in unserer Nahrung dann zu uns nehmen, und tatsächlich auch einen Zusammenhang mit dem Thema Demenz hergestellt hat, weil es quasi eine Funktion hat wie ein sehr niedrig dosiertes Nervengift, was immer die Blut-Hirn-Schranke durchbricht, was letztendlich ja auch nicht Sinn der Sache ist, weil wenn es eine Schranke gibt, hatte ja auch ihren Sinn in der Biologie.
Genau.
Und von daher, also mit Aspartam oder generell, also so, wie heißt es, Sorbit heißt, glaube ich, die Alternative. Das ist nicht angeblich nicht ganz so schlimm, hat aber abführende Wirkung bei größeren Mengen. Also da sind wir wieder bei den 30%. Also von daher, künstliche Süßstoffe sind in jeder Hinsicht eine schlechte Idee.
Hm. Okay. Genau. Ja, und da das Titaniumdioxid nicht ausreicht, gibt es noch weitere synthetische Lebensmittel, Farbstoffe, die dann letztendlich eingesetzt werden, und um so letztendlich das gesamte Spektrum für die Zahnpasta letztendlich. Ne,
war das jetzt dann schon 6?
Das ist jetzt schon 6, genau.
Und das sind weitere Farbstoffe.
Das sind weitere Farbstoffe, richtig. Mhm. Zum Beispiel den ozeanblauen Farbstoff letztendlich kreieren. Ne? Das gibt ja diese schönen Streifen und so weiter. Das Titandioxid ist mehr oder weniger für das Weiß verantwortlich. Mhm. Ne? Und die weiteren Farbstoffe sind dann halt, ne, pinke, blaue und sonstige Farbstreifen, die dann halt noch drin sind. Ja, und das sind natürlich dann auch wieder so schädliche, toxische Wirkungen, die dann stattfinden können, die zum Beispiel halt bei Labortieren verboten wurden. Natürlich auch, ne, nicht ohne Grund. So, und alleine diese Tatsache, dass das dazu führen kann, dass diese Inhaltsstoffe letztendlich schädlich sind für unseren Körper, ist für uns einfach Grund genug, sie einfach rauszulassen. Ja, die Zielsetzung ist aber auch, wie können wir die ersetzen dann durch durch natürliche Inhaltsstoffe.
Aber ich meine, letztendlich braucht ihr ja auch keine Streifen auf den Tabletten.
Genau. Genau. Genau.
Siebter Punkt.
Siebter ist Carrageene. Die brauchst du letztendlich, um diese Verdickung. Ja, es ist eine Art Verdickungsmittel, die dann dafür da ist, dass diese Konsistenz von der Zahnpasta so ist, wie sie ist. Ja, und auch da wieder natürlich durch das Wasser, was hauptsächlich dann auch in Zahnpasta verwendet wird, brauchst du diese Verdickungsmittel.
Okay, gut. Das heißt aber, jetzt kann man ja schon sehen, wenn wir da 7 Punkte haben, da gibt es ein paar, wo man einfach sagt, okay, die braucht ihr nicht. Also ihr braucht keine Verdickungsmittel, ihr braucht keine Farbstoffe, ihr braucht keine Weißmacher. So, die anderen 4 Punkte von meiner Seite, würde ich sagen, gibt es ja schon einen Grund dafür. Also fangen wir doch mal vielleicht beim naheliegendsten Thema an, die künstlichen Süßstoffe. Also irgendwie schmecken muss das Zeug ja.
Ganz genau. Ja, und dann nutzen wir Xylit oder Xylitol als kalorienfreien Zuckerersatz sozusagen dafür, was letztendlich für den Körper unbedenklich ist. Ja, es ist übersetzt letztendlich ein finnisches Birkenholz extrahiert, was wir nutzen, und das ist zum Beispiel halt auch eins der größten Bestandteile bei uns in der Zahnpasta.
Empfehlen wir am Lanzerhof auch immer unseren Gästen, wenn man unbedingt zum Beispiel Kaugummi haben will, dass man dann eben halt auch gucken sollte, dass man eben halt auf plastikfreies Xylit-Kaugummi gehen sollte.
Genau, genau. Mhm. Genau.
Liegt sogar bei meinem Zahnarzt immer, kann man sich immer mitnehmen beim Rausgehen, kleine Proben von dem Xylit-Kaugummi. Ich glaube, es heißt tatsächlich so. Ich glaube, das ist die Marke, heißt so Xylit.
Ja, stimmt.
Ja. Ja.
Wobei man da natürlich auch immer darauf achten muss, Xylit gibt es in unterschiedlichen Formen beziehungsweise in unterschiedlichen Qualitätsgraden. Ja, und da muss man auch idealerweise darauf achten, was für eine Qualität, die meistens natürlich auch nicht letztendlich kommuniziert wird, weil es immer gerne auch die günstigste Version letztendlich genutzt wird von den Herstellern, um einfach die Margen natürlich größer zu halten. Wir versuchen da einfach so hochwertig wie möglich zu sein und versuchen da schon sehr kuratiert die Inhaltsstoffe zu auszuwählen und letztendlich auch genau zu hinterfragen, wo kommen sie her, wie werden sie angebaut, wie ist halt quasi das Ökosystem von diesem Anbaugebiet und dann letztendlich auch die Qualität, die dann dabei rauskommt.
Aber gut, habe ich verstanden. Das heißt also, künstliche Süßstoffe werden durch pflanzliche Süßstoffe ersetzt. So, also Geschmack haben wir verstanden. Jetzt das Thema Schäum, also das SLS. Was schäumt eure Tablette nicht? Doch,
hast du gesagt. Doch, sie schäumt. Und zwar haben wir da eine ein Seifenbaum gefunden, eine Seifenbaumrinde aus Chile. Die heißt Quinacha saponaria mit dem wunderschönen Namen und hat letztendlich den Vorteil, dass dieser Baum letztendlich auch nicht abgeholzt werden muss, sondern es ist im Grunde genommen die Rinde, die auch wieder nachwächst. Die wird dann pulverisiert und aufbereitet und die sorgt letztendlich für diesen angenehmen, schönen Schaum und Dickflüssigkeit letztendlich auch im Mund.
Wie lustig, das heißt also eben gerade das Zelit, hat es ja schon gesagt, dass es irgendwie aus Birken kommt, jetzt hast du nochmal einen Seifenbaumrinde, also so ein bisschen Baum habt ihr schon verarbeitet.
Ein bisschen, oder? Oh, da sind auch noch mehr Bäume drin, ja. Oder Baumbestandteile, genau. Okay. Ja, und das macht halt diesen schönen, angenehmen Schaum. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber es reicht halt aus, dass es letztendlich dir suggeriert, dass diese Sauberkeit mit diesem Schaum letztendlich das reine Machen sozusagen dann auch durchgeführt wird.
Fluorid?
Fluorid, ja. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und zwar Fluorid ersetzen wir gegen Calciumhydroxyapatit. Ja, oder Calciumhydroxyapatite. Die spannende Geschichte dahinter ist, in den 70ern wurde das von der NASA das erste Mal quasi eingesetzt für die Astronauten. Wenn sie zurückkommen aus dem All, wird die Knochendichte geringer. Ja, und durch das Calciumhydroxyapatit hast du den Vorteil, dass sich quasi da die Knochendichte wieder verstärkt. Ja, das wird dann sozusagen als Nahrungsmittelergänzung auch eingesetzt. Auch heute, vor allem in den USA und Kanada, wird es sehr viel für Bodybuilder, Fitness und so weiter.
Hier wird es auch Knochen, Osteoporose gesetzt.
Auch, oder? Genau, ganz genau. In dem medizinischen Bereich wird es für Osteoporose oder gegen Osteoporose eingesetzt, damit einfach dann die Knochen wieder stärker werden. Das ist ein super spannender Inhaltsstoff ist letztendlich ein Calciumphosphat, also ein Mineral, was letztendlich dann entsprechend für Zahnpasta aufbereitet wird. Was wir zum Beispiel hier in dem Falle nutzen, wir haben einen Partner, einen Hersteller gefunden, der ein Patent in der Partikelaufbereitung des Calciumhydroxyapatites hat. Und zwar diese Partikel werden in einer perfekten organischen Mikroform sozusagen aufbereitet, damit sie sich letztendlich in die Zahnrisse beziehungsweise in die kleinen Mikrorisse in den Zähnen reinsetzt, ja, und das ist letztendlich, der Zahnschmelz ist ja in einer Art Gitterform quasi aufgebaut, ja, und diese Mikropartikel, die wir benutzen von dem Calciumhydroxyapatit, pluggen sich sozusagen perfekt in diese Gitterfunktion ein und bauen sozusagen da wieder den Schutz nachhaltig letztendlich auf. Da beides Calcium ist, reagiert es sozusagen dann auch noch so, dass es quasi miteinander verschmilzt und damit letztendlich nicht nur einen Film darstellt, sondern halt wirklich nachhaltig quasi den Zahnschmelz wieder herstellt bzw. aufbaut. Und ja, das ist eine ziemlich spannende Geschichte.
Ich erinnere,
und es ist vielleicht noch kurz, ja, und es ist, wenn du es runterschluckst, komplett unbedenklich für den Körper.
Wichtig. Kommt genau zu meiner Frage, die ich jetzt eigentlich so stellen wollte. Ich bin der Meinung, dass es mal bei irgendeiner Joko und Klaas Duell um die Welt Geschichte, da mussten die sich immer überbieten, wer wie viel wovon konsumiert. Und ich war der Meinung, also Butter bin ich mir ganz sicher, aber ich war der Meinung, es gab auch eine Folge, wo es mal darum ging, wer mehr bereit ist, mehr Zahnpasta zu essen.
So, super Idee.
Ja. Super Idee, total. Ich meine, viel Butter zu essen ist auch eine großartige Idee. Die Joko und Klaas-Fans sollen es mir vergeben, wenn es nicht der Fall ist. Aber nehmen wir mal an, es wäre eine Challenge. Wer bereit ist, mehr Zahnpasta zu essen? Ja. Könnte man die Netsch-Tabletten, sage ich mal, bedenkenlos essen? Nicht, dass sie wahnsinnig lecker sind, aber oder es Sinn macht, Zahnpasta in größeren Mengen zu essen, aber das macht es bei Joko und Klaas dann auch nicht. Aber würdest du sagen, dass man sie bedenkenlos runterschlucken könnte?
Ja, kann man, weil sie Food Grade sind. Also wir haben letztendlich eine Lebensmittel Freigabe, dass es letztendlich als Lebensmittel auch gilt. Du kannst sie bedenkenlos runterschlucken. Gibt auch viele Kunden, die letztendlich zwischendrin mal so nach Mittagessen einfach mal eine Tablette kauen, ohne jetzt damit zu putzen, um einfach dieses frische Gefühl dazu bekommen. Ja.
Statt Kaugummi.
Statt Kaugummi. Und so kann man das natürlich auch nutzen, ne? Was jetzt nicht unbedingt unsere Intention von Anfang an ist, aber so ist dann halt quasi die Dynamik
im Kundenstamm. Ne? Das steigert den Absatz.
Ja, ganz
also,
genau.
Esst mehr Zahntabletten. Wenn ich jetzt zur letzten Frage komme, welchen Tipp würdest du denn unseren HörerInnen geben, wenn es darum geht, die Mundgesundheit wirklich auf dem gutes oder besseres Niveau zu bringen?
Ja, erstmal, ich würde empfehlen, dass die Menschen anfangen, die Rückseiten ihrer Zahnpasta mal anfangen zu lesen. Ich weiß, es ist sehr komplex und die Namen und die Begriffe, die da stehen, sind irgendwie nicht mal aussprechbar, ja, aber versucht einfach mal das zu googeln und dann zu sehen, was letztendlich diese Inhaltsstoffe halt wirklich mit sich bringen. Und das ist schön, dass wir das vielleicht sagen, ja, aber es gibt halt extrem viele gute Studien und inhaltliche Aufklärung letztendlich, was diese Inhaltsstoffe letztendlich mit sich bringen. Das ist das eine. Und bei der Zahnhygiene nutzt nicht so viel Wasser. Ja, weil diese Routine letztendlich ist, du machst den Wasserhahn auf, machst dann erstmal deine Zahnbürste nass, ja, und da läuft's dann erstmal schon mal, ja, ein paar Sekunden, teilweise vielleicht auch ein bisschen länger. Es gibt so ganz Hardcore-Leute, die lassen es einfach durchlaufen, ja, ist auch schön. Da bei den Netsch-Tabs letztendlich genau dieses Element nicht gebraucht wird, sparst du da schon mal wieder hast du schon mal so eine Limitierung von Wasser. Und ja, das sind halt im Grunde genommen so die Themen. Hinterfragt das, was ihr benutzt, nicht nur bei Zahnpasta, sondern halt auch bei den anderen Produkten, die ihr tagtäglich mit eurem Körper in Verbindung bringt.
Ich mache ja öfter mal Langstreckenflüge und dann kenne ich das auch Thema, wenn ich mir dann immer auf der Flugzeugtoilette dann mir die Zähne putze, mache ich das dann ja natürlich immer mit der Wasserflasche, die ich dann mitnehme. Ja, genau. Und dann sieht man ja auch, mit wie wenig Wasser man da auskommen kann. Das ist ja wirklich echt, ich würde nie auf die Idee kommen, Wasserhahn sinnlos laufen zu lassen, aber trotz allem finde ich das dann immer nochmal wirklich bezeichnend, wo man sagt, ey, da reden wir über ein, zwei Schnapsgläser wirklich nur, die man eigentlich nur, wenn überhaupt, braucht, um sich die Zähne putzen. Also ganz das genau. Ist wirklich, wirklich spannend. Genauso wie dieses Gespräch. Vielen Dank dafür, lieber Norbert.
Sehr gerne, Nils.
Sagen wir eine letzte Frage. Wenn euch Abfallvermeidung und Verzicht auf Plastik so wichtig ist, und wir hatten eben gerade schon über diese Hartplastiktube gesprochen, warum gibt es denn keine Zahnbürsten von euch?
Noch nicht. Ja, gibt es die. Wir sind gerade dabei, eine Zahnbürste herzustellen. Ja, die wird auch in circa einem Monat dann sozusagen verfügbar sein. Und das wird erstmal auch ein Prozess wieder sein. Wir fangen mit einer Bambuszahnbürste an, die aus nachhaltig angebauten Bambus hergestellt ist und die so einige schöne kleine Features noch mit sich bringen wird und aber mehr wollen wir noch nicht verraten. Aber das gehört natürlich zwingend dazu für die anständige und nachhaltige Zahnpflege.
Ich erwähne an einer Stelle ja, dass es auch um das ganze Thema Mikrobiom im Mund geht. Dazu sollten Sie sich vielleicht auch mal die Folge Nummer 88 anhören. Hier spreche ich mit Dr. Paul Hammer über das ganze Thema der Bedeutung des Mikrobioms und auch über das Thema Darmbeschwerden, Gewichtsprobleme und Immunstärke. Also hören Sie rein und bleiben Sie jung.